In unseren letzten Sendungen diskutierten wir die Themen Borderline und ADHS. In der folgenden Stunde geht es um Depression, was in Zeiten von Corona nochmal eine ganz besondere Brisanz mit sich bringt. Schon davor hat die Weltgesundheitsorganisation mit etwa 350 Millionen Betroffenen weltweit gerechnet. Der wirtschaftliche Schaden wird allein für Europa auf 170 Milliarden Euro pro Jahr beziffert. Und nun also eine verschärfte Gesamtsituation für alle Menschen und Gesellschaften. Wer sich psychisch instabil fühlt, sollte überlegen, ob die Sendung zu einer emotionalen Überforderung führen könnte. Wie immer Sie sich entscheiden, am Ende dieser Stunde werden wir Beratungsstellen und Hilfeangebote zum Mitschreiben nennen. Sie können ab dem nächsten Wochenende auf diese Sendung als Stream sowie als Podcast zurückgreifen, abrufbar unter www.lora924.de. Hören Sie nun den ersten Teil der Diskussion zum Thema Depression im Wechsel mit Stimmen aus der Öffentlichkeit, die wir bei einer Straßenumfrage gesammelt haben. Ein Corona-Update haben wir auch für Sie. Den zweiten Teil können Sie dann in unserer nächsten Sendung PG – Psychische Gesundheit bei Lora München hören. Es diskutieren Sabine Becker, Initiatorin und Leiterin der Selbsthilfegruppe Burnout und Depression München-Gilching, Dr. Carolina De Valerio vom Münchner Bündnis gegen Depression und Miriam Lorenzen, psychologische Psychotherapeutin an einer Münchner Tagesklinik. Die Diskussionsleitung hat Sandra Wambach, die auch die verantwortliche Redakteurin der Sendung ist. Die Diskussion führten wir vor dem Lockdown im Zuge der Corona-Krise in unserem Studio.
Was würden Sie gern von einem Depressiven wissen wollen?
Eigentlich gar nichts. Okay. Denn ich habe damit nichts zu tun mit Depression und somit habe ich für den anderen gar keinen Draht, wenn der Depressionen hat, ne? Das würde ich vielleicht gar nicht erkennen. Ne?
Wie denken Sie, würden Sie das erkennen?
Ich würde es, glaube ich, gar nicht erkennen.
Okay.
Denn
okay.
Und wenn Sie wissen, Mensch kann offen sein, die kann aber auch sehr verschlossen sein.
Jetzt stellen Sie sich aber mal vor, Sie lernen jetzt jemanden zufällig kennen, der depressiv ist. Was würden Sie diesen Menschen fragen wollen?
In die Realität zurück. Die Depression ist ja irgendetwas, was den Menschen beschäftigt. Im Inneren. Ne? Und sagen, er muss die Realität wiederfinden. So wie es tatsächlich ist. Eine Depression heißt ja meinetwegen, ich nehme mich von irgendwas zurück. Ne? Und ich muss sagen, ja, ich kann mich aber nicht zurücknehmen. Ne? Man muss sagen, so ist das. Ich muss das akzeptieren, das Leben.
Ja.
Arm, reich, krank, gesund.
Was wissen Sie über Depressionen?
Dass Depressionen eine Krankheit sind.
Ja.
Dass man daran erkranken kann. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es dafür Anzeichen gibt oder keine Ahnung.
Was würden Sie denn einen Depressiven fragen wollen oder von ihm wissen wollen?
Warum er so depressiv ist, was ich nicht verstehen könnte, weil es ja eine Krankheit ist. Es ist ja vielleicht gar keine sachlichen Gründe gibt, was ich nicht verstehen kann. Weil es eben eine Krankheit ist, kann ich es ja nicht verstehen. Ich könnte es eben eigentlich nur psychologisch oder medizinisch erklären. Deswegen könnte ich mich höchstens fragen, wenn mir jemand begegnet oder wenn ich jemanden in meinem Umfeld habe, wie kann ich dir helfen? Wobei ich mich dann die Frage stelle, kann ich dieser Person überhaupt helfen, weil es eine Krankheit ist? Die müsste also zum Psychologen oder zum Arzt gehen.
Was würden Sie einem Depressiven auf den Weg geben?
Naja, die Frage ist für mich, kann ich überhaupt jetzt jemandem sagen, du hast eine Depression, du hast eine Krankheit? Die Frage ist ja, ob die Person das überhaupt so sehen würde, ob die sich nicht eher angegriffen fühlt und nicht verstanden, wodurch man dann halt eben ruckzuck im Konflikt ist, den ich nicht haben wollte und mich deswegen alleine zurückziehe, weil ich den Konflikt nicht austragen will.
Was wissen Sie denn über Depressionen?
Dass es eine psychische Krankheit ist und ja, dass, glaube ich, mehr Menschen davon betroffen sind, als man glaubt. Also, dass es sehr viele Menschen betreffen kann. Und dass es was ist, was zunimmt. Das ganze Arbeitsleben einfach irgendwie dazu führt, der ganze Stress, dass man viel schneller in eine Depression rutschen kann.
Was würden Sie denn von einem depressiven Menschen wissen wollen?
Welche Umstände dazu geführt haben, dass er in eine Depression geraten ist. Und was er denn selbst glaubt, was dazu beitragen würde, um seine Situation, seinen Zustand zu verbessern.
Vielen Dank, das war schon.
Okay, gerne.
Depression kommt von lateinisch depressio und bedeutet niederdrücken. Und ist eine affektive Störung. Frau Lorenzen, was für Symptome gibt es bei einer Depression?
Na, es gibt in dem ICD-10, das ist ja der bekannte Katalog, wo die ganzen Diagnosen drinstehen, der international verwendet wird, gibt es drei Hauptkriterien, von denen man mindestens zwei erfüllen muss, damit man die Diagnose Depression bekommt. Das sind entweder niedergedrückte Stimmung, da haben wir das niedergedrückt auch drin. Das muss aber nicht unbedingt traurig heißen. Es kann auch heißen ängstlich, wütend, gar nicht so richtig was fühlen. Also auf jeden Fall das Gegenteil von Freude, könnte man sagen. Dann als zweites mögliches Symptom Interessenverlust oder Freudlosigkeit. Also sprich, man hat entweder keine Lust mehr auf das, was einem normalerweise Spaß gemacht hat, oder man macht es zwar noch, aber es macht nicht mehr so richtig Freude. Freude. Und das dritte Symptom ist der Antriebsmangel oder die Ermüdbarkeit. Also entweder ich komme morgens gar nicht mehr so richtig hoch oder ich kriege meinen Kram nicht mehr hin. Oder auch, ich habe das Gefühl, mein Akku ist sofort leer. Ich habe fast noch gar nichts gemacht und trotzdem habe ich schon keine Kraft mehr. Das sind so die drei Hauptkriterien. Wie gesagt, davon sollte man zwei erfüllen, sonst kriegt man die Diagnose nicht. Und dann gibt es natürlich ganz viele Nebenkriterien, die aber sehr unspezifisch sind. Das ist sowas wie Schlafstörungen, die sind sehr häufig. Störung des Appetits, entweder zu wenig oder zu viel davon. Pessimismus, Grübeln, Gedankenkreisen. Gefühle von Schuld oder von Wertlosigkeit. Schuld ganz oft auch den Angehörigen gegenüber, dass man denen jetzt gerade zur Last fällt, weil man krank ist zum Beispiel. Generell schlechter Selbstwert. Konzentrationsstörungen, Gedächtnisstörungen sind auch gar nicht selten. Also viele verbinden das so mit ganz schweren Depressionen, das stimmt aber gar nicht. Manche haben das auch schon im leichten Stadium, auch Suizidgedanken. Also Gedanken daran, entweder zu sterben oder sich selber das Leben zu nehmen. Und viele erschreckt das sehr. Wie gesagt, man verbindet das immer mit sehr schweren Störungen. Und viele wollen das wirklich gar nicht, aber der Gedanke drängt sich immer wieder auf. Das ist ganz wichtig, dass man das einfach mal gehört hat, dass es passieren kann, muss aber nicht.
Man muss leider auch sagen, dass manche depressiven Erkrankungen erst dann erkannt werden, wenn der Mensch halt eben auch dann leider schon tot ist. Kommt auch vor. Deswegen ist es umso besser, sich vorher schon an Anlaufstellen zu wenden. Kommt dann im Abspann. Weiter geht's zum Thema Symptomatik. Was kennt ihr denn von euch?
Ja, ich kann also auch diese häufigen depressiven Verstimmungen, so ein Blues, eine Melancholie, Niedergeschlagenheit, eine Antriebslosigkeit, vor allem in der Früh. Also ich komme ganz, ganz schwer aus dem Bett und brauche dann irgendwie einen bis nachmittags Anlauf, bis dann was tun kann in so einer depressiven Phase. Interesselosigkeit, das interessiert mich eigentlich nicht wirklich, das, was ich gerade tue. Und ich kenne auch ganz gut dieses Gesamtpaket an Losigkeit, von Sinnlosigkeit und Hoffnungslosigkeit. Das ist mir sehr, sehr gut bekannt. Und dazu, ja, anfangs war es die Gefühlslosigkeit. Ich nehme gar nicht mehr wahr, wie es mir geht. In einer ganz heftigen Phase, wie dann dieser Burnout so richtig ausgebrochen ist, waren es ganz, ganz heftige Gefühle von Wut, von Traurigkeit, Zerstörung, Ängsten, alles Mögliche. Und was manchmal auch kommt, gerade in so Phasen, wenn ich dann versuche, okay, jetzt, ich nehme es nicht mehr so wichtig, ich gehe irgendwie drüber weg, dann reagiert doch der Körper. Also das passiert, glaube ich, auch häufig, dass das gar nicht so in der Stimmung spürbar ist, sondern dass der Körper irgendwelche Symptome produziert, wo der Arzt gar nicht feststellen kann, was ist es, eben diese Psychosomatik, dass der Körper eben reagiert.
Also bei mir war es ganz heftig Schlafstörungen, ganz heftig Verlust des Selbstwertgefühls, Suizidgedanken bis dahin, dass ich mich dann nach der Geburt unserer Tochter, als ich nach einem Dreivierteljahr einfach nicht mehr konnte, selbst in die Klinik eingewiesen habe, obwohl mein Psychiater und ich heftig gerungen haben und das alles wollten, nur nicht das. Aber es ging nicht anders, aber das war eine gute Möglichkeit für mich, mich wieder zu stabilisieren. Ich glaube, ich hatte ein bisschen eine andere Art von Depression, nicht dieses, ich habe keinen Antrieb und ich kann gar nichts machen, sondern dieses voller Druck. Also ich musste immer was machen, also agitiert nennt man das, glaube ich, auch. Also dieses, ich kann gar nicht mich auf dem Sofa fallen lassen, weil das wird mich ja sofort auffressen. Also diese Entspannung, das musste ich mir hart erkämpfen. Pausen zu lernen, Entspannung zu lernen und auch meine eigenen Wege zu finden, Ruhepausen überhaupt zuzulassen. Und ich war eben eher so wie unter Strom ständig und immer was machen müssen, weil ich mich nicht so dem überlassen konnte, dem Seinsgrund der Zeit, die von selbst vergeht. Das war mir ganz fremd dann.
Wurde dir diese Diagnose auf Anhieb richtig gestellt? Und Frau Lorenzen, wie ist es mit der Diagnostik? Ist es bei Depressiven leicht zu stellen oder eher schwieriger?
Also bei mir war es so, ich bin jetzt 1992 erst erkrankt und es stand an, dass ich war eine Woche im Lehramt als Referendarin. Da hat die Psychiaterin erstmal von einem Nervenzusammenbruch gesprochen, damit gar nichts irgendwie zu irgendwem dringen könnte, denn Verbeamtung und so weiter mit Diagnose und so, das geht gar nicht. Aber natürlich wurde später die Diagnose gestellt und sie wurde auch richtig gestellt, das sind schwere Depressionen. Der Weg ins Referendariat, da ging kein Weg mehr. Es ist nicht mehr nur der Verlust, sondern es ist jetzt auch der Gewinn von anderen Möglichkeiten, die wesentlich gnädiger zu mir sind, die mir besser bekommen. Diese alten Strategien loszuwerden, war harte Arbeit. Manchmal sind sie immer schnell auf dem Plan wieder, aber ich lebe jetzt nicht mehr auf der Überholspur und es kommt mir viel besser.
Und zur Verbeamtung möchte ich noch ganz schnell sagen, bevor das irgendjemand am Radio in den falschen Hals kriegt. Mittlerweile ist es Gott sei Dank nicht mehr so schlimm. Also die Ämter haben auch dazugelernt und Depressionsdiagnose ist heutzutage nicht mehr das Pauschalurteil, dass man keine Verbeamtung mehr kriegt. Es gab auch ein sehr gutes Urteil, wo jemand mit einer Sozialphobie sich auf den Beamtenstatus beworben hat und genau deswegen abgelehnt wurde, weil er die Diagnose hat und sich nicht um Therapie gekümmert hat. Ne? Also die Argumentation war, hätten sie doch mal Therapie gemacht, dann könnten wir sie nehmen. Also das auch bitte ganz wichtig, das ist kein Hinderungsgrund, in die Therapie zu kommen, wenn man merkt, es geht einem schlecht. Bitte, bitte auf jeden Fall erstmal für die Gesundheit sorgen und Verbeamtung ist normalerweise heute nicht mehr das Große, das geht da nicht mehr. Für die Diagnostik, die Frage war ja, wie leicht oder schwer ist das? Ich meine, wenn die Leute zu mir als Psychotherapeutin kommen, dann ist ja meistens schon der Weg klar. Da wird es wahrscheinlich um Depression oder was Ähnliches gehen. Das heißt, dann ist die Diagnose meistens gar nicht mehr schwer. Wo ich mich jetzt nur reinversetzen kann, wo es bestimmt schwer ist, ist beim Hausarzt. Da kommt der Patient vielleicht mit ganz unspezifischen Symptomen an, sagt, ich schlafe schlecht, ich habe öfters Bauchschmerzen, ich habe Kopfschmerzen, irgendwie habe ich nicht mehr so viel Kraft. Und da könnte man natürlich sonst welche Diagnosen stellen und sollte man vielleicht auch erstmal abprüfen, bevor man guckt, ob es was Psychisches sein könnte. Was dann in der Klinik immer gemacht wird, ist, dass man auf jeden Fall einmal guckt, stimmen die Schilddrüsenwerte? Weil die Schilddrüse sehr ähnliche Symptome machen kann bei einer Unterfunktion. Und das kann man sehr gut medikamentös behandeln. Dann ist unter Umständen das, was sich wie eine Depression anfühlte, sofort weg. Natürlich kann man auch Läuse und Flöhe haben, also eine Schilddrüsenunterfunktion und Depression. Aber insofern könnte man das erstmal prüfen. Tatsächlich glaube ich, dass viele deswegen nicht in Therapie kommen, weil eben tatsächlich beim Hausarzt oder bei anderen Ärzten ganz lang in eine andere Richtung gedacht wird und man gar nicht auf die Idee kommt, das könnte auch eine psychische Störung sein oder eine Depression.
Wie war das bei euch? War euch das selbstbewusst? Bei dir ist es ja schon auch sehr lange her und bei dir war es halt auch eher diese Burnout-Richtung. Aber war das euch bewusst, Mensch, das könnte jetzt eine Depression sein oder war das dann eher so eine Schockdiagnose, sage ich jetzt mal?
Also ich hatte nicht unbedingt an eine Depression gedacht. Ich bin damals zu einem Hausarzt, der auch Psychosomatik macht. Also den habe ich mir dann rausgesucht. Und da waren es bei mir so die schlimmen emotionalen Zustände. Das heißt, es war mir schon klar, es ist was Psychisches. Und bin dann eben zu dem Arzt hin mit meinen ganzen Symptomen und nicht schlafen können und Grübeleien und Traurigkeit und alles. Hatte eigentlich erwartet, dass er mir sagt, ich soll mich jetzt zusammenreißen und dann geht's schon wieder. Er sagte dann, nein, ich kann sie sofort krank schreiben. Und er hat mir dann gleich eben eine mittelschwere Depression diagnostiziert und meinte auch, naja, gut, Burnout gibt's halt nicht im ICD-10. Also insofern hat er gleich richtig getroffen, aber mir war auch gleich klar, das ist einfach ein psychisches Thema, das ist nichts Körperliches. Was ich an der Stelle auch noch sagen möchte, ist, dass bei mir auch sehr stark die Ernährung eine Rolle gespielt hat. Ich hatte immer eine Weizenunverträglichkeit vor ein paar Jahren diagnostiziert.
Also Gluten.
Gluten, ja. Ganz Gluten. Bin dann, bevor ich in die Klinik bin, zu einem Heilpraktiker, weil ich einen Attest gebraucht habe wegen Ernährung. Was darf ich nicht? Der hat mir dann einen Candida-Pilz diagnostiziert und ich habe dann 3 Monate lang kein Zucker, kein Gluten, keine Milch, kein Schweinefleisch sowieso nicht gegessen. Und meiner Depression ging es gut. Das heißt, sie war eigentlich weg. Ohne den Zucker und ohne das Gluten und ohne die Milch und alles. Also das hat wirklich einen erheblichen Unterschied gemacht.
Bist du jetzt Veganerin?
Ich bin Teilzeit-Vegetarierin. Also ich esse schon, ja, ich esse schon auch mal gerne einen Fisch und ein bisschen Käse und so. Aber ich merke wirklich, wenn ich Zucker esse, dann geht die Stimmung auch wieder runter.
Aber ich glaube, da gibt es ja nicht auch Studien, die auch tatsächlich belegen, dass Zucker auch tatsächlich Depressionen und ADHS auslösen können. Ist es jetzt eigentlich wahr oder ist da irgendwie, ist es Quatsch?
Auch hier wieder so definitiv leider nicht, aber es gibt mittlerweile sehr interessante Studien insgesamt zu Darmbakterien, das stimmt schon. Es gab ja diesen Bestseller mal vor ein paar Jahren, glaube ich schon, Darm mit Charme. Da gibt es ganz interessante Fälle, auch so Einzelfälle, wo man festgestellt hat, eben wenn man ein bestimmtes Darmbakterium behandelt hat oder gegeben hat, dann ging es den Leuten plötzlich besser oder schlechter. Da spielt tatsächlich mehr zusammen, als wir bisher dachten und auch auf so Verdauung kann total viel ausmachen. Generell gibt es immer so eine Empfehlung, die sich schon seit Jahren hält, Omega-3-Fettsäuren und Vitamin C mal zuzuführen. Und natürlich kann auch Eisenmangel eine gewisse Anfälligkeit machen, dass man erst recht erschöpft und müde ist. Aber es gibt leider nicht so die eine Diät, die man empfehlen könnte, damit man weniger depressiv wird. Ich glaube, da muss jeder für sich gucken, was ihm gut tut. Ne? Und im Einzelfall kann das durchaus sein, den Zucker wegzulassen oder das Fleisch. Aber wie gesagt, da gibt es keine Pauschalempfehlung, zumindest nicht wissenschaftlich abgesichert.
Also Omega-3, muss ich sagen, ist eine super Sache. Ich glaube, das hilft bei fast allem, weil halt auch vielen Mangel haben. Aber Fakt ist doch, eine Depression mit so einem richtig psychisch heftigen Ausmaß, die ist wahrscheinlich nicht so leicht wegzukriegen durch Nahrungsergänzungsmittel und sowas.
Das wird nicht als einziges helfen, definitiv. Aber es kann natürlich die Sache erleichtern und gerade im Thema Rückfallprophylaxe, also dafür sorgen, dass es einem nicht wieder so schlecht geht, da kann man sicherlich allein auf der körperlichen Ebene schon viel gewinnen, wenn man Sport macht, wenn man sich gut ernährt, dass man überhaupt der Depression nicht Tür und Tor öffnet.
Was wissen Sie über Menschen mit Depressionen?
Oh, eine ganze Menge. Also ich habe selbst in meiner engen Familie jemanden, der depressiv war, will ich mal sagen.
Und was wissen Sie speziell über diese Krankheit? Wie haben Sie das miterlebt von den Symptomen her?
Na, es ist so, dass sich diese Menschen dann immer mehr zurückziehen und auch ein bisschen, also sie erscheinen einem vorerst ein bisschen wunderlich und denken, was ist jetzt los und so. Aber da merkt man schon irgendwann, dass irgendetwas nicht stimmt. Ja. Mhm. Weil sie dann eben auch, sagen wir mal, den Kontakt zu anderen Menschen nicht mehr aufnehmen und, ja, kommt dann so eins zum anderen.
Und wenn Sie jetzt einer Person, die wir interviewen werden, Fragen stellen könnten, also ganz unverbindlich, was Sie von einem Menschen wissen wollen, der halt eine Depression hat, was wäre das? Ganz spontan.
Da würde ich ihm erstmal fragen, wie es ihm geht. Also das, so würde ich schon mal loslegen. Ja. Genau, und dann, ja, dann schaut man sich den Menschen so ein bisschen genauer an. Und dann, ja, das merkt man dann schon. Also es gibt natürlich auch welche, die sind so manisch, die haben dann so Hochphasen, aber es gibt auch welche, die ziehen sich komplett zurück und da funktioniert dann halt gar nichts mehr.
Welche von den Verhaltensweisen würden Sie gern besser verstehen? Oder was würde Ihnen helfen, wenn jetzt wir eine Psychologin fragen, was würden Sie da nochmal spezifisch wissen wollen? Jetzt hätten Sie die Möglichkeit.
Von einer Psychologin, da würde ich schon wissen wollen, am besten welche Maßnahmen man da zuerst ergreift und wie man mit solchen Menschen am besten umgeht.
Als Angehöriger?
Im entfernten Verwandtenkreis, genau. Mhm. Cousin, genau. Mhm.
Wie viele depressive Menschen gibt es in Deutschland und wie ist die Verbreitung?
Die Statistiken sind da immer ein bisschen unterschiedlich. Das hängt natürlich sehr davon ab, wie die erhoben sind. Also fragt man die Leute zum Beispiel am Telefon direkt, hatten sie schon mal Depression oder hatten sie schon mal folgende Symptome? Ne? Je nachdem könnte es unterschiedliche Antworten geben, weil viele Menschen selber vielleicht noch nie diagnostiziert worden sind, das gar nicht selber als Depression gedeutet haben, was sie haben. Aber so die offiziellen Statistiken sagen immer so, zwischen 20% und 30% haben es überhaupt schon mal gehabt in ihrem Leben. Das ist nicht wenig. Die Dunkelziffer ist sogar vielleicht noch höher und aktuell könnte man so immer um die 5% schätzen. Hätte ich jetzt gesagt.
Unsere Zahlen vom Münchner Bündnis gegen Depression sind 8,2% bei Erwachsenen im Jahr in Deutschland. Das sind, glaube ich, 5,3 Millionen. Das ist ziemlich sicher und ist ziemlich viel.
Welche Formen der Depression gibt es? Welche Kategorien? Atypische, agitierte Varianten, organische Depressionen?
Es gab früher mal, hat man mal unterschieden zwischen so einer reaktiven und einer endogenen Depression beispielsweise. Also reaktiv war so auf ein aktuelles Ereignis, dass man depressiv wurde, weil man gerade was Schlimmes erlebt hat oder sehr großen Belastungen ausgesetzt ist. Und dann gibt es aber auch den Begriff der endogenen Depression, dass man es irgendwie in den Genen hat sozusagen. Also man hat das irgendwie mitgebracht mit in sich, in seiner Persönlichkeit, in seiner Biologie. Heute benutzt man diese Unterscheidung eigentlich nicht mehr, weil es ziemlich klar ist, dass es immer ein Zusammenspiel ist von dem, was man mitbringt, warum auch immer, und dem, was man gerade erlebt hat. Kein Mensch wird ganz ohne Grund depressiv. Heute würde man eher ein bisschen gucken, ist es eine einmalige Depression oder eine wiederkehrende Depression, weil das auch ein bisschen eine unterschiedliche Prognose ist. Wie wird es weitergehen im Leben des Menschen? Ist es mit einmal getan oder gibt es da irgendeinen chronischen Verlauf? Und dann gibt es natürlich so ein bisschen andere Diagnosen noch, die eng damit verwandt sind, wie bipolar oder eine Dysthymie.
Erklären Sie bitte, was Dysthymie ist, Frau Lorenzen.
Dysthymie ist zum Beispiel, man könnte sagen, eine Mini-Depression. Also so ein bisschen dieselben Symptome wie bei einer Depression, aber abgeschwächter, nicht ganz so deutlich. Vielleicht erfüllt jemand auch nicht ganz die Diagnosekriterien. Trotzdem geht es dem auf jeden Fall nicht gut. Und das wahrscheinlich auch über einen längeren Zeitraum. Das sind dann oft keine wenigen Wochen, sondern Monate bis sogar manchmal Jahre.
Frage zum Thema Schuld. Ich finde es ein spannendes Thema. Depression und Schuld hängt da häufig miteinander zusammen. Scham und Schuld insbesondere. Vielleicht auch mal in die Richtung der Betroffenen hier. Viel schwieriges Thema. Wie habt ihr das empfunden? War das bei euch irgendwie relevant oder?
Also Thema Scham und Schuld war jetzt bei meiner Depression nicht so vordergründig. Was ich bei mir erlebt habe, was ich auch in meiner Selbsthilfegruppe immer wieder erlebe, ist, dass es sehr um Perfektion geht, um überhöhte Ansprüche. Wie sehr bin ich bemüht, wirklich gut zu sein? Wie sehr bin ich bemüht, mich selber zu verraten, um irgendwie Anerkennung zu bekommen, um irgendwie dazuzugehören? Anderes Thema sind auch die Gedanken. Also was ich ganz stark erlebe bei einer Depression, ist so zum einen dieser emotionale Zustand, diese depressive Verstimmung, aber auch, dass in dem Zustand so Gedanken dann loslaufen. Negativgedanken, die vielleicht auch mal mit Schuld zu tun haben, aber auf jeden Fall in irgendeiner Weise quälend sind.
Wie ist es? Du sprichst jetzt von Leistungsdruck auch ein bisschen, höre ich raus, ja? Deine Selbsthilfegruppe dreht sich ja auch ganz viel um das Thema Burnout. Ist es dann nicht so, wenn man diesen Leistungsdruck nicht erfüllt, dass dann erst diese Schuld und Scham auch entstehen kann? Dann wird es ja doch irgendwo eine Rolle spielen.
Ja, also bei mir hat es schon eine größere Rolle gespielt, vielleicht als Sabine, weil die Schuldgedanken auch begleitet waren von dem Gedanken, ich bin wertlos oder ich bin nicht würdig. Also mich hat es erwischt am Übergang in den Beruf hinein, also nach der Doktorarbeit, wo ich mich auch selber massiv überlastet habe mit Arbeit, damit ich fertig werde. Und dieses Nicht-Wert-Sein, Nicht-Würdig-Sein, ich habe mir das nicht so eingestanden. Es war erst später die Zeit, das zu reflektieren, als die Krise nicht mehr so ganz so nah an mir dran war. Aber es war ein großes Thema und mir ist da auch klar geworden, dass mein Lebensmotto auch war, ich leiste, also bin ich. Also man sagt ja oft, das ist das Grundgefühl eines depressiven Menschen, dass er sich komplett über Leistung definiert, dass er komplett die Anerkennung anderer Menschen braucht. Ich habe auch versucht, es jedem recht zu machen zum Beispiel und da findet man seinen eigenen Weg dann nicht mehr. Da geht vieles verloren, Kreativität, Selbstwirksamkeit, das Leben selber zu bestimmen.
Trotz dessen, dass ihr beide eher erfolgreiche Frauen seid, entsteht dann trotzdem dieser Mangel an Wertigkeit. Kann man einfach schwer nachvollziehen.
Wenn jetzt in so einem beginnenden Karriereweg oder auch einfach Berufsweg oder Lebensweg, wenn dann so ein drastischer Knick kommt. Also für mich war es eine Kränkung. Nicht sofort, weil der Zusammenbruch war so heftig, dass ich erst schauen musste, wie ich damit zurechtkomme. Das war das allererste. Und da musste ich bei Null anfangen. Deswegen war es bei mir besonders schwierig. Aber es war natürlich eine massive Kränkung. Es war das Wegbrechen von allem. Also das hat auch 2 Jahre gedauert, bis dann wieder irgendwie ein Licht zu sehen war, irgendein Weg, wie es weitergehen könnte. Und das Selbstwertgefühl ist nicht da erst zusammengebrochen, sondern war vorher schon ordentlich angeknackst. Und es ist dann komplett zugrunde gegangen. Oder der Spagat von ich kann was, ich bin wer, ich bin nichts, ich kann nichts. So immer dieses Spagatartige mit einer Riesenangst, arrogant zu wirken. Als Einzelschülerin ist es ja nicht so einfach, nicht arrogant zu wirken, aber es war auch so eine Angst von mir, nicht demütig zu sein, nicht dankbar zu sein.
Ja, ich sehe bei dieser Frage nach dem Selbstwert die Kausalität auch andersrum. Also, dass erst dieser Selbstwert fehlt, dass kein gesunder Selbstwert vorhanden ist und aus diesem Gefühl heraus dieser Leistungsdruck entsteht, um das zu kompensieren. Ich war auch Einzelschülerin. Ich habe auch in der Gruppe viele Leute, die sich über Leistung definieren. Und der Mangel, der liegt unten drunter. Und ich glaube, der Mangel an Selbstwert und Anerkennung und wirklich sich so geliebt fühlen, wie man ist, ohne dass man extra was tun muss dafür, der ist erst da. Und darauf baut sich dann die Leistung auf. Und daraus resultiert dann irgendwann die Depression, weil man gar nicht so viel leisten kann, um dieses Mangelgefühl damit zu kompensieren.
Frau Lorenzen, wir haben ja das kurz schon mal angesprochen gehabt. Also es gibt da scheinbar, wie bei vielen psychischen Störungen, auch eine genetische Disposition, dass diese beiden Frauen jetzt zum Beispiel wahrscheinlich irgendwie schon was mitgekriegt haben. Wie viel spielt das eine Rolle?
Es gibt vor allen Dingen nicht solche Ergebnisse im Sinne von dieses Gen ist es. Man hat schon ein paar Genkombis rausgefunden, mit denen man vielleicht ein bisschen eher zur Depression neigt. Aber tatsächlich ist es nicht so ein An- und Ausschalter. Also meist muss eine gewisse Kombination von genetischen und auch biologischen Faktoren, also auch sowas, was passiert im Mutterleib schon tatsächlich, zusammenkommen mit dann Umwelterfahrungen, damit irgendwas aktiviert wird, damit jemand depressiv wird. Aber was wir auf jeden Fall beobachten können, ist eine Häufung in Familien. Also das muss nicht sein. Es gibt auch welche, die die einzigen sind in ihrer Familie bisher erkrankt sind, zumindest wissentlich. Aber oft zieht sich das so ein bisschen durch. Da ist der Onkel auch depressiv gewesen oder die Großmutter oder so. Also irgendwie ist da eine gewisse Häufung. Und dann ist natürlich ganz schwer zu unterscheiden, was ist jetzt die Genetik und was ist vielleicht auch sowas wie Erziehung. Also vielleicht Muster, die man sich abgeguckt hat, ne? Gerade wenn es um Leistung geht. Ne? Vielleicht waren die Eltern oder die Großeltern haben auch schon sehr viel Wert auf Leistung gelegt, ne? Und sind dann in dieselbe Richtung tendiert. Also das lässt sich dann ganz schwer rausrechnen. Wir wissen aber so ein bisschen aus Zwillingsstudien zumindest, gerade wenn eineiige Zwillinge getrennt aufwachsen oder so, die kann man ja ganz gut vergleichen. dass sie zum Beispiel in einem ähnlichen Alter depressiv werden, wenn sie depressiv werden. Also irgendwo gibt es dann vielleicht doch einen gewissen biologischen Anteil, den man nicht ganz wegdiskutieren kann.
Also ich habe so die Erfahrung aus meiner Familie mitgebracht, wo ich jetzt nicht sagen kann, ist das genetisch oder nicht genetisch. Aber bei uns sagt man, dass die Frauen halt schwermütig waren. Also meine Oma, die hatte ihr erstes Kind verloren gehabt. Das hat sie irgendwie, glaube ich, immer mit sich rumgetragen und war lieb, nett, bemüht, aber halt nie so die Stimmungskanone und immer eher so eine Traurigkeit, die sie mit hatte. Bei meiner Mutter war es irgendwie genauso und ich bin in dieser Familie groß geworden. Und so rein systemisch habe ich dieses Grundlebensgefühl übernommen. Das ist so ein Grundgefühl dem Leben gegenüber, wo ich sagen kann, ja, das kam wirklich aus meiner Familie, das habe ich mitbekommen. Und ich hatte dann auch lange Zeit das, was man Dysthymie nennt, also so wirklich über lange Jahre so eine Niedergeschlagenheit, die mich nicht immer beeinträchtigt hat, aber irgendwie so da war und auch nie als solche diagnostiziert wurde, bis ich wirklich zusammengebrochen bin. Und insofern sehe ich da schon so einen systemischen Zusammenhang, dass ich das einfach aus meiner Familie irgendwie mitbekommen habe.
Bei mir ist es auch so, dass ich sozusagen ein erhöhtes Risiko habe. Mein Vater stammt aus Italien, ist mit 17 Jahren nach Deutschland gekommen, bei den ersten Gastarbeitern, hat ein schweres Leben mitgebracht, hat auch hier ein schweres Leben geführt. Im Grenzland eine Firmenpleite nach der anderen und also er war dann auch ganz viele Jahre schwerst erkrankt. Und da kommt auch was noch zum Tragen, also dieses Risiko eben, ich bin erkrankt, jetzt von meinen Brüdern hat es niemand getroffen, aber es kann ja auch sein, dass jemand von Eltern, die dann quasi etwas ausfallen in der Erziehung oder in dem Gefühl, Geborgenheit zu geben, dass das natürlich auch an die Kinder weitergegeben wird. Und wenn jetzt von dem Elternhaus da nicht so das warme Nest da ist oder ganz schwere Erfahrungen dazukommen, dann ist es natürlich schwierig. Und also es ist oft auch ein Gemisch von Genetik und von Verhaltensmustern oder das, was man lebensgeschichtlich dann als Strategie erlernt. Ich glaube, ich war in meiner Familie schon ein bisschen ein Alien, aber nicht jetzt wegen Depressionen. Ich hatte, denke ich, in der Jugend schon Depressionen, die aber nicht erkannt wurden, also so wie auch Sabine das erzählt hat. Aber ich war deshalb so besonders, weil ich weit und breit die Einzige war, die aufs Gymnasium gegangen ist, die studiert hat und dann auch noch promoviert. Das heißt, ab der 6. Klasse wusste in meiner Familie eigentlich gar nicht mehr irgendjemand, was ich denke, was ich fühle und ich habe das auch so nicht sagen können. Und da gibt es natürlich dann schon Probleme.
Was hast du denn gefühlt in der Zeit?
Eine große Einsamkeit zum Beispiel oder da waren nicht viele Wege von mir zu meinen Eltern. Die sind auch nicht an mich rangekommen, wenn man es von der anderen Seite betrachtet. Aber ich habe schon irgendwie immer das Gefühl gehabt, ich bin ganz anders. Anders als alle, anders als die Freundinnen, die so irgendwie in einem gut situierten Elternhaus groß geworden sind. Das war bei mir nicht ganz so einfach.
Also das heißt, du bist in einem gut situierten Elternhaus groß geworden oder?
Also wir hatten zum Beispiel nicht so wahnsinnig viel Geld. Das macht einen Unterschied. Ich hätte gern Klavier gespielt, aber wir hätten keinen Platz im Haus gehabt, weil es so klein ist und wir hätten kein Geld gehabt, um Klavierstunden zu zahlen. Und andere konnten immer Freundinnen jederzeit nach Hause mitbringen. Ich bin natürlich immer im Jugendkreis gewesen. Ich hatte schon wirklich feste Kreise, die ich mir auch gesucht habe. Aber für uns war es nicht ganz so einfach.
Wir sind von Radio Lora und würden Sie gern was über Depressionen fragen. Und zwar, was wissen Sie über Depressionen?
Ja, ich hatte selbst Depressionen vor 2 Jahren.
Geht's dir besser?
Ja, ja.
Das würde ich jetzt gern von dir wissen wollen.
Ja.
Dir geht's besser.
Definitiv, also.
Was würden Sie vielleicht anderen Leuten auf den Weg geben, was Ihnen geholfen hat?
Dass Depression auch nur eine Krankheit ist und dass es in der Gesellschaft leider das Verständnis fehlt, weil halt eben eine Krankheit wie Depression bei uns Menschen eben nicht sichtbar ist, sondern im Kopf stattfindet. Deswegen ist es sehr schwierig, dass andere Menschen eben damit umgehen können.
Was würdest du denn von einem anderen depressiven Menschen trotzdem wissen wollen? Weil ich sag mal, Depression ist ja nicht gleich Depression, vielleicht empfindet es jemand anders mal. Was würdest du denn vielleicht jemand anders nochmal fragen wollen zum Thema Depression, obwohl du selber eine Depression hast?
ob er medikamentös da weitergemacht hat oder ob er jetzt nur therapeutische Hilfe sich geholt hat.
Darf ich zwischenfragen, wie es bei dir ist? Nimmst du Medikamente oder?
Derzeit nehme ich Medikamente, auch wenn da jetzt bei meinem Tagesmedikament gibt es ja zurzeit Lieferungsengpässe bei der Apotheke. Daher muss ich immer wieder switchen auf andere Medikamente.
Und Therapie, Gesprächstherapie hast du
auch? Therapie hat alles gut funktioniert. Ich habe mich zwar am Anfang sehr distanziert von dem Ganzen mit Gesprächen, weil ich nicht drüber reden wollte nach meiner Therapie in der Klinik, aber danach ging das eigentlich ganz gut in Ordnung.
Was hat Ihnen dabei geholfen, so die Distanz zu überbrücken oder zu sprechen?
Also so gesehen, ein erneuter Rückfall nach der Klinik war so das Ausschlaggebende dafür, dass ich gesagt habe, jetzt brauche ich therapeutische Hilfe.
Dankeschön.
Danke, ey, wirklich. Mhm.
Frau Lorenzen arbeitet als psychologische Psychotherapeutin in der Zyptagis-Klinik in Nymphenburg, arbeitet schwerpunktmäßig mit Borderline-Patienten und Patientinnen und mit depressiv Erkrankten verhaltenstherapeutisch zusammen. Frau Lorenzen, was ist Ihre Erfahrung? Was sind da oft für Geschichten dahinter?
Ganz verschiedene. Also da gibt es wirklich nicht die eine. Wir haben einen kleinen Nebenschwerpunkt Burnout. Die Geschichten hören sich alle sehr ähnlich an. So in Richtung mindestens 40-Stunden-Woche, eher 60-Stunden-Woche und immer viel zu viel gearbeitet, viel zu wenig Freizeit, viel zu wenig für sich getan. Und da ist dann einfach irgendwann der Akku alle. Ne? Also das ist dann so eine Art aus der Erschöpfung vor allen Dingen geborene Depression. Ne? Die gibt's auf jeden Fall auch. Aber ansonsten höre ich wirklich alles Mögliche. Also von ganz krassen Kindheiten mit viel Gewalt, mit viel Entbehrungen oder auch vielleicht gar nicht so offensichtliche Gewalt, aber sowas Zwischenmenschliches, irgendwie Vernachlässigung und kleine Gemeinheiten bis hin zu irgendwelche Schicksalsschläge oder auch, ich fand das Alien-Gefühl gerade ganz interessant, was die Caroline berichtete, die sich irgendwie anders gefühlt haben zum Beispiel. Es gibt so viele Gründe für eben, weil sie die Einzigen waren, die eine andere Schulbildung genossen hatten oder die eine andere sexuelle Orientierung hatten oder also sich irgendwie nicht akzeptiert fühlten, entweder von der Familie oder von Gleichaltrigen. Es gibt fast immer irgendwie sowas in der Biografie, was nicht ganz harmonisch gelaufen ist, was irgendwie ein bisschen für sehr viel Stress gesorgt hat. Und in der jetzigen Situation wurde es dann meistens wieder aktiviert. Also zum Beispiel, man hat in der Kindheit Erfahrungen mit Ausgrenzung gemacht und jetzt am Arbeitsplatz macht man gerade auch wieder Erfahrungen mit Ausgrenzung und dann erlebt man auch wieder eine depressive Episode. Also so quasi so ein altes Erleben wird wieder aktiviert.
Also auch im Mangel an Empathie des Umfelds kann man schon auch irgendwo mit einschließen, oder?
Ja, das hilft auf jeden Fall nicht, das kann man wohl sagen. Wobei es gerade bei Konflikten am Arbeitsplatz natürlich auch sowas sein kann wie einfach eine schlechte Passung. Ne? Also es muss ja nicht mal sein, dass die anderen bösartig sind, aber dass irgendwie man sich einfach gegenseitig nicht versteht oder tatsächlich einfach eine Ressourcenknappheit am Arbeitsplatz. Es ist nicht genug für alle da und dann fängt so ein Kampf, so ein Ellenbogenkampf an, wer sich jetzt am ehesten durchsetzen kann. Es gibt so viele Faktoren dafür.
Kann das auch was mit Lebensphasen zu tun haben? Bei euch hat sich schon in der Jugend entwickelt oder jetzt bei dir, Sabine, im Speziellen. Also bei dir hat sich ja schon sehr früh entwickelt, Carolina. Aber bei dir weiß ich jetzt gar nicht so recht. Entstand es eher so im Erwachsenenalter oder meinst du, dass es schon irgendwie davor tatsächlich schon ausgeprägt da war?
Woran ich mich gut erinnern kann, auch jetzt, nachdem ich viele therapeutische Gespräche hatte, ist diese Situation, nachdem sich meine Eltern getrennt hatten. Also mein Vater, der war quasi von heute auf morgen weg. Da war ich 10. Meine Mutter, das war eine total liebe, fürsorgliche Frau, aber im Grunde hat sie mit uns Kindern nicht drüber gesprochen, wie es uns ging. Also da war ich schon sehr, sehr alleine mit diesem Gefühl von Einsamkeit. Dazu kam noch, dass meine Mutter die geniale Idee hat, jetzt wo der Papa weg ist, kriegt jedes Kind sein eigenes Zimmer. Also wurden wir dann quasi noch aus dem Kinderzimmer rausgeschmissen. Also dieses tiefe, tiefe Gefühl von Einsamkeit und ich sitze da alleine. Das ist so meine erste bewusste Erinnerung da an diese Depression, die ich damals natürlich nicht als Depression erkannt habe mit 10 Jahren. Aber dieses tiefe Gefühl ist da so richtig entstanden.
Ich glaube, es ist auch wichtig, dran zu denken, dass unsere Elterngeneration das nicht gewohnt war, über eigene Gefühle zu sprechen und auch nicht unbedingt mit den Kindern über die Gefühle zu sprechen. Heute ist das was ganz was anderes. Wir gehen mit den Kindern wirklich anders um, auch im durchschnittlichen Fall. Ich berät im Nachhinein manchmal auch erst mit meiner Mutter, wie sie sich gefühlt hat oder wie die Beziehungen zu meinem Opa waren und die ganzen Spannungen mit dem einzigen Bruder, der später erst entstanden ist, als mein Opa so spät aus allen 3 Gefangenschaften wiederkam. Es war eine Zeit der Entbehrung und Gefühle zu äußern, das hätte auch heißen können, sich schutzlos zu machen oder sich auf Glatteis zu bewegen. Also das war in den Familien auch nicht so möglich. Und dann ist es in der Erkrankung erst recht schwer, da neue Wege zu begehen, wenn schon schwierig ist, in der nicht erkrankten Zeit so miteinander zu reden und umzugehen. Einfach auch, um den Gegenpart zu sehen. Und ja, bei mir war das auch große Einsamkeit. Und ich habe schon gemerkt, dass ab und zu, so ungefähr alle 4 Wochen, so ein richtiger Absturz auch. Aber ich hätte kein Wort dafür gehabt. Ich hätte es nie Depression nennen können. Dann hätte ich vielleicht irgendwas gesagt. Also es war unerkannt. Und das Problem ist ja heute immer noch, dass ungefähr ein Drittel nur wirklich sich Hilfe holen, dass sie es nicht zugeben können. Auch freundliches Gesicht aufsetzen, niemanden zeigen, wie es einem geht, kenne ich von ganz vielen, die viele Jahre gebraucht haben, bis sie dann endlich so weit waren und gesagt haben, ich muss jetzt was machen, ich muss mir Hilfe holen, ich muss Therapie, ich brauche vielleicht doch eine Diagnose, weil das so schambelastet ist, so das zuzugeben, und keiner würde beim Beinbruch da rumtun, der wird sofort zum Arzt gehen, oder bei einer schweren Stoffwechselerkrankung oder sonst was, wird man ganz normal zum Arzt gehen, aber es ist immer noch dieses Tabu, bleib weg von der Psychiatrie, das ist das Letzte.
Ja, dafür sind wir ja heute da und danke, dass ihr auch da so offen drüber redet.
Zu den Gefühlen, die sind erstmal da, die sind unangenehm, und was dann passiert ist, dass man diese Gefühle irgendwie verdrängt, überspielt. Also ich war damals traurig, ich war einsam und ich habe wirklich im Laufe meines Lebens innerhalb von Jahrzehnten eine ganz gute Strategie entwickelt, das selber gar nicht zu spüren, indem ich halt angefangen habe, irgendwas zu tun. Und ich hatte Freundinnen und ich war im Sport und ich habe für die Schule gelernt. Und dieser abgespaltene Teil an Gefühlen, der war natürlich nicht mehr in meinem Bewusstsein. Der ist dann irgendwann hochgepoppt mit diesem Burnout, als es echt zu viel war. Da ist es geplatzt. Ich denke, so ein Teil dieser Diagnose Depression ist Abspaltung von eigenen Gefühlen und damit diesen wirklichen Kontakt zu sich selber verlieren.
Frau Lorenzen, Depressionen, die gibt es doch schon seit der Antike, oder gibt es da so einen soziologischen Faktor? Wie lange gibt es denn diese Störung eigentlich schon, und hat es auch ein bisschen was mit dem kulturellen bzw. mit Zeitabschnitten halt zu tun, zum Beispiel jetzt mit Nachkriegsgeneration?
Bestimmt. Die Diagnose oder der Begriff als solcher, der ist natürlich historisch irgendwann gewachsen. Ne? Also sicherlich gab es den Begriff nicht immer oder man hat es anders genannt. Das haben wir mit vielen Diagnosen, also zum Beispiel, weil Sie gerade vom Weltkrieg sprachen, man hat im Weltkrieg zum Beispiel von der Kriegsmüdigkeit gesprochen. Ne? Das war letztlich so eine Mischung aus Depression und PTBS, posttraumatischer Belastungsstörung. Ne? Die Begriffe haben sich sicherlich gewandelt, aber ich glaube, das Phänomen hat es tatsächlich schon ewig gegeben. Und das Faszinierende ist ja auch, wir sehen das auch bei Primaten, also auch bei Affen zum Beispiel, Menschenaffen, denen gerade ein Kind verstorben ist oder die aus ihrem Wald vertrieben wurden, die zeigen auch depressive Symptome. Es gibt auch den berühmten Versuch mit den Hunden, denen man immer wieder böse Stromschläge verpasst hat, schmerzhafte, an denen sie nicht sterben, aber die halt wehtaten und die sich nicht dagegen wehren konnten und die dann auch deutlich depressive Symptome gezeigt haben, nur noch rumlagen und nicht mehr fressen wollten. Also ich glaube, das Phänomen ist etwas, was sich durchzieht und nicht mal dem Menschen vorbehalten ist. Und das gab es sicherlich auch schon in allen Kulturepochen. Aber natürlich bei akuten Belastungen, also eben Krieg ist ein gutes Stichwort oder andere Sachen wie wirtschaftliche Einbußen. Also ich finde, man sieht es auch immer nach Finanzkrisen, nach Wirtschaftskrisen, dass ein höherer Anteil von Menschen einfach verzweifelt ist und Hilfe sucht. Sicherlich haben sie da immer ein paar Häufungen, mehr als sonst.
Früher, da hat man von der schwarzen Galle geredet, als man noch diese 4-Säfte-Lehre hatte und auch ganz viel diese Melancholia. Den Begriff haben wir ja immer noch. Wird zwar nicht mit Depression gleichgesetzt, aber ich denke, so war die Vorstellung und das gibt es wirklich schon sehr lange, was wir jetzt als Depression bezeichnen. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass es eben auch ein Gefühl ist, was jeder kennt und was nicht gleich einen Krankheitswert haben muss. Wir sind alle mal schlechter drauf und es geht uns auch mal kürzer nicht gut. Und das ist ganz normal, finde ich. Und das heißt noch lange nicht Depression. Depression ist eben diese Krankheit, die man wirklich sehr ernst nehmen muss, weil 10.000 Leute sich das Leben nehmen pro Jahr. Das ist ein Unterschied. Natürlich kann ich sagen, ach, fühle ich mich heute Depri, ist auch in Ordnung, habe ich nichts dagegen. Wenn trotzdem das Bewusstsein da ist, dass Depression was anderes ist. Also diese Verstimmung, oder die ist auch mal 2-3 Tage. Also ich glaube, das gehört dazu. Wir haben nur alle das so verlernt, auch dazu ja zu sagen, dass es einfach so ist, dass wir nicht immer gleich gestimmt, nicht immer alles harmonisch ist und reagieren dann so, wenn irgendeine Störung ist, immer gleich vielleicht übertrieben. Und ich denke, es ist durchaus gut, dass der Körper reagiert und wir uns auch mal wirklich schlecht fühlen, dann geben wir dem nach, geben Ruhe, machen Pause. Da würde ich nicht sagen, dass da ein Krankheitswert dahinter steckt oder eben diese Krankheit, die wir Depression jetzt nennen. Und es gibt ja auch nicht die Depression, sondern jeder Mensch hat seine eigene Geschichte. Es gibt so bestimmte übereinstimmende Merkmale, der Arzt diagnostiziert die ja auch, Haupt- und Nebenkriterien, aber Trotzdem ist die Geschichte bei jedem Menschen ganz verschieden und die Nachvollziehbarkeit für Außenstehende, das ist wieder was ganz anderes. Also das ist auch sehr schwer. Viele sagen, ja, eigentlich kann man es nur, wenn man es miterlebt, nachvollziehen oder eigentlich auch kaum, dass man darüber sprechen kann, wenn der Zustand vorbei ist. Aber wir erinnern uns. Also ich habe da ein Bild, ich als Felsen, versteinert und das über einen langen Zeitraum. Das ist mein Bild, was ich dafür gefunden habe.
Was hast du da so nach außen gewirkt?
Ich habe super funktioniert. Ich war damals in einer Tagklinik. Ich habe alle Therapien super mitgemacht, schon gedrückt, aber alles bloß in der Einzeltherapie hat nichts mehr funktioniert. Kein Millimeter Fortschritt. Wir haben es abgebrochen. Und da war zu spüren, ich habe eben doch gar keinen Kontakt zu mir innerlich. Es hat nur warten geholfen.
Was wissen Sie über Depressionen?
Nicht viel. Nein, ich kenne Leute, die es waren und ich habe festgestellt, dass man offensichtlich nicht sehr viel machen kann.
Also das haben Sie so mitgekriegt von den Leuten, dass ich von der Entwicklung...
Dass es sehr aufwendig war. Offensichtlich ist es sehr schwer heilbar, auch mit Medikamenten. Aber bei manchen ging es wohl.
Was würden Sie denn noch von depressiven Leuten wissen wollen? Oder an für sich von der Krankheit?
Ob ich ihnen helfen kann, wenn ich einen konkret kenne.
Vielen Dank, das war's schon.
Gerne.
Ja, hallo, hier ist nochmal Carolina. Ich wollte eine kurze Meldung zu Corona noch sagen, wie es mir persönlich geht. Ich selber erfahre jetzt nicht so viel Veränderung, denn ich war doch vorher ziemlich stabil und ich bin es auch jetzt noch. Aber was ich zum Beispiel geändert habe, ist, ich möchte die Zeit, die ich die Nachrichtensendungen sehe, kürzen. Nur vielleicht die Tagesschau oder eine Sondersendung, mehr nicht. Denn am Anfang habe ich einfach zu viel davon angeschaut und dann ist es mir zu Kopf gestiegen. Habe ich richtig gemerkt, dass ich immer mehr Angst bekomme, dass der Druck steigt. Und ich möchte wirklich nicht zulassen, dass ich dann am Ende komplett verunsichert bin, dass ich so eine Endzeitstimmung aufbaue und denke, alle sind infiziert, sind meine Feinde und ich traue mich gar nichts mehr. Und deshalb erstmal die Reduktion von Nachrichten, das mache ich auch weiterhin so, finde ich ganz wichtig. Dann habe ich gemerkt, weil ich ja nicht mehr regelmäßig zur Arbeit fahre, viel im Homeoffice bin, dass ich einfach jetzt länger am Stück Fahrrad fahren möchte. Und da habe ich jetzt gemerkt, ich brauche einfach ein bisschen mehr Anstrengung und auch mehr Zeit, damit mein Gehirn gut auslüftet und einfach abgestellt wird und die schöne blühende Umgebung mehr auf mich einwirken kann. Ich habe mir auch vorgenommen, Online-Sport zu machen und mir was zu suchen auf YouTube. Das habe ich aber noch nicht geschafft. Ist auch nicht schlimm. Ich richte mir das so ein und vielleicht kommt es eben später noch dazu. Außerdem habe ich gleich am Anfang mir besonders überlegt, was kann ich denn mit dieser Stille, diesen wenigen Kontakten, was kann ich da Schönes machen? Was kann ich machen, wo ich auch nicht so oft dazu komme, wo ich jetzt die Ruhe besonders nutzen möchte? Ich habe von Anfang an mehr geschrieben als vorher. Ich schreibe einen Roman, der war lange liegen geblieben und ich recherchiere jetzt viel und das macht mir Spaß. Das ist keine Pflicht, das ist keine Arbeit, da gehe ich hin, wenn ich möchte. Ich mache mir wenig Druck und da kann ich die Ruhe durch Corona quasi auch genießen und kann mir mehr Zeit nehmen und ich habe auch weniger Lust, Fernsehen zu sehen. Sonst ist alles so ähnlich wie immer. Ich arbeite wie vor Corona, sind nicht weniger Stunden bei mir. Was ich noch sagen möchte, bei meinem Umfeld, also viele Freundinnen, die eben auch eine psychische Krankheit haben, da merke ich schon, dass Corona die meisten ziemlich beutelt und auch mitnimmt. Und da versuche ich natürlich schon in Gesprächen auch zu beruhigen, zu ermutigen, als Freundin da zu sein. Ich merke auch, dass es mir manchmal zu viel ist. Dann muss ich eben auch mal zugeben, dass ich jetzt nicht kann und zu meinen Grenzen stehen. Aber es ist wichtig, dass wir zusammen weiter durchhalten und wenn eben jemand merkt, die Krise kommt näher, dann finde ich es wichtig, sich Hilfe zu holen und wirklich die vielen Telefonnummern, Krisendienst und so weiter anzurufen. Das wollte ich euch mitgeben. Carolina.
Von Sabine Becker haben wir dieses Corona-Update per Mail bekommen. Wir hatten erstmal Funkstille, nachdem das letzte geplante Treffen im Selbsthilfezentrum ausfallen musste. So mancher ist durch den ganzen Stress und die Ungewissheit, der wir alle ausgeliefert sind, anfangs in eine Schockstarre und eine neuerliche depressive Episode gefallen. Das geht ja immer wellenweise mit der Depression. Im Grunde tut es gut, sich mit anderen zu treffen und auszutauschen. Aber wenn die Routine erstmal unterbrochen wurde, ist es schwer, damit wieder neu anzufangen. Depression ist ja oft mit einer Antriebshemmung verbunden. Nach etwa 3 Wochen haben wir es dann auf die Reihe bekommen, uns zu einem Zoom-Meeting zu treffen, das wir nun wöchentlich wiederholen. Wir sind da aber nur 4 bis 5 Leute statt 8 bis 10 wie bisher. Einige haben geschrieben, dass sie noch Zeit für sich brauchen und gerade keinen Kontakt wollen. Das ist auch so eine Schattenseite der Depression, die durch die Isolierung verstärkt wird. Bei anderen wurde die Therapie abgebrochen, was denen überhaupt nicht gut tut. Wenigstens sind ein paar Therapeuten zu Telefonsprechstunden bereit. Also alles in allem ist dieser Corona-Wahnsinn, der weltweit medial auf uns einprasselt, für die Depressiven unter uns mindestens so schlimm wie für die Kinder. Meine persönliche Sorge ist, dass in Folge auch etliche Kinder zu Depressionen neigen werden, weil sie viel zu lange von ihren Freunden abgeschnitten werden. Isolation und Kontaktabbruch sind ja typische Auslöser von Depressionen. Soweit die Eindrücke von Sabine Becker.
Was wissen Sie über Depressionen?
Depression, dass das einfach eine Krankheit ist. Ich weiß darüber auch nicht, es wird viel geredet. Depression, jeder Mensch reagiert anders halt. Wenn er halt Schicksalsschläge hinter sich hat, wie zum Beispiel meine Mutter, wenn halt ein Kind verstirbt, dann kann man in Depressionen verfallen. Oder durch die Arbeit, wie wir es auch schon mal hatten, immer wieder durch Mobbing halt einfach wird man depressiv. Es ist einfach eine Krankheit. Und die muss halt schnellstmöglich erkannt werden, weil sonst halt alles sehr schlecht verlaufen.
Hätten Sie Fragen an Depressiven oder was würden Sie darüber wissen wollen allgemein?
Nachdem ich in der Familie 2 enge Verwandte habe, die depressiv sind und Behandlung sind, redet man da viel. Und das Einzige, was wirklich hilft, das sagen alle 2, reden, reden, reden. Anerkennen, reden, ernst nehmen.
Da wissen Sie aber echt eine Menge schon.
Ja, weil wir in der Familie halt schon einiges hinter uns haben. Aber es ist halt immer schwierig. Das ist schwierig.
Das war der erste Teil der Diskussion zum Thema Depressionen. Das Münchner Bündnis gegen Depressionen hat viel Wissen, einen Selbsttest und umfangreiche Informationen zu Beratung und Hilfe auf seiner Webseite www.münchen-depression.de, München mit UE geschrieben. Wir nennen hier nur einige Beispiele. Die Telefonseelsorge ist Tag und Nacht erreichbar unter den kostenfreien Telefonnummern 0800 111 0 111 für den Evangelischen und 0800 111 0 222 für den katholischen Dienst. Psychiatrische Soforthilfe erhalten Menschen in seelischen Krisen sowie Mitbetroffene und Angehörige beim Krisendienst Psychiatrie unter der Telefonnummer 0180 655 3000 rund um die Uhr. Kontakt- und Beratungsstellen in München sind unter anderem die Münchner Insel, Telefon 089 22 00 41, die Arche, Telefon 089 33 40 41, das Frauentherapiezentrum, Telefon 089 74 73 70 0, außerdem die sozialpsychiatrischen Dienste in den verschiedenen Stadtteilen. Es gibt speziell für Kinder und Jugendliche eigene Angebote, zum Beispiel Kinder- und Jugendpsychiatrische Beratungsstelle des Referates für Gesundheit und Umwelt, Telefon 089 233 66 933. Hilfen im Alter bieten die gerontopsychiatrischen Dienste in den Stadtgebieten Nord, West, Süd und Ost. Angehörige finden Unterstützung unter anderem bei der Aktionsgemeinschaft der Angehörigen psychisch Kranker e.V., Telefon 089 502 4673. Die Selbsthilfegruppe Burnout und Depression München-Gilching und noch viele weitere finden Sie über die Datenbank des Selbsthilfezentrums München unter www.shz-münchen.de/gruppeninitiativen/suche-datenbank, München wieder mit UE geschrieben. Den zweiten Teil der Diskussion können Sie dann in unserer nächsten Sendung PG Psychische Gesundheit am 30. Juli bei LoRa München hören. Die verantwortliche Redakteurin dieser Sendung ist Sandra Wambach, die auch die Diskussion leitete. Moderatorin und Produzentin ist Petra Kellner, die sich hiermit selbst als Betroffene outet. Mitgearbeitet haben außerdem Daniel Saal und Bernd Heckmeier.